Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern.
Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe des digitalen Sofas. Heute aus dem Garten von Chemweb im Gonsenheim und mit einem ganz besonderen Gast, mit Jörg Maas, Geschäftsführer der Stiftung Lesen. Herzlich willkommen in unserem Garten.
Herzlichen Dank.
Ja, cool, ne?
Ja, genial.
Ja, Applaus. Jörg, super, dass du da bist. Das hat mich sehr gefreut. Du bist ein vielbeschäftigter Mann, viel unterwegs. Und dass wir es geschafft haben, freut mich sehr. Das ist nicht so unsere übliche, sag ich jetzt mal, Location. Wir probieren das heute mal aus. Deswegen haben wir auch diese schönen Puscheln. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, dass wir mit was rauswachsen, sondern das brauchen wir wegen dem Wind, um das direkt zu entschärfen an der Stelle. Die Stiftung Lesen. Also sag mal, ich habe überlegt, also ich habe mit der Stiftung Lesen zu tun, solange es meine Kinder gibt, ehrlich gesagt. Wir waren damals schwanger, als wir angefangen haben, mit der Stiftung Lesen zu tun zu haben. Du bist auch schon lange dabei. Erzähl da vielleicht ein bisschen erstmal was zu dir und dann zur Stiftung Lesen.
Ja, gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank für das tolle Sofa im tollen Garten, im tollen Gonsenheim. Die Stiftung Lesen gibt es seit 30 Jahren. Ursprünglich mal ins Leben gerufen von Reinhard Mohn und Helmut Kohl. Und das Stiftungskapital kam damals auch aus dem Bundeskanzleramt mit der Auflage, die Stiftung möge ihren Sitz in Mainz nehmen. Und deswegen, wie du ja weißt, sitzen wir ja nicht weit von Gonsenheim entfernt am Römerwall und machen Leseförderungen in Deutschland im Grunde genommen für alle Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und das sind mehr, als man vielleicht denkt. Das sind nämlich 7,5 Millionen funktionale Analphabeten, das sind Erwachsene. 14% der erwerbsfähigen Bevölkerung kann nicht richtig lesen und schreiben. Und es ist aber auch ein Nachwachsensproblem. 3 Millionen Kinder in Deutschland lesen und schreiben unter dem Niveau, in dem sie eigentlich lesen und schreiben sollten. Und das ist eine Herausforderung, die damals schon vor 30 Jahren bestand, genau wie heute auch noch.
Mhm. Das heißt, wie zeigt sich das? Also, fallen die in der Schule auf, weil sie tatsächlich gar nicht lesen können? Oder?
Also funktionale Analphabeten können einzelne Wörter lesen, aber sie kriegen das Verständnis eines ganzen Satzes nicht hin. Also Beispiel, wenn zum Beispiel in der Kita der Zettel hängt an die Eltern, bringt morgen eure Kinder um 8.15 Uhr, stattet sie mit Essen und mit Trinken aus und auch einen Regenschutz und um 14 Uhr sind die Kinder wieder zurück, dann haben funktionale Analphabeten in der Tat eine Schwierigkeit, den Sinn des Satzes und der Anforderungen, die an sie gestellt werden, zu verstehen und umzusetzen. Und interessanterweise kann man sagen, dass ungefähr 30% der Beschäftigten im Baugewerbe funktionale Analphabeten sind, relativ viele auch im Bereich Gastronomie und Hotel und sogar bei den Taxifahrern findet man die. Wenn man jetzt vermuten würde, und was viele tun, die funktionalen Analphabeten seien Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwann vielleicht erst vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen sind, dann täuscht man sich, denn die meisten der funktionalen Analphabeten leben in Deutschland schon seit mehreren Generationen, sind hier groß geworden. Die haben einfach das Lesen verlernt.
Okay. Also sie konnten mal lesen und?
Konnten mal lesen, haben Lesen verlernt. Sprache verlernt man nicht, Lesen verlernt man allerdings.
Okay. Das sind unheimlich spannende Themen und die sind ja gar nicht, also sie sind sehr präsent, weil die Leute leben ja unter uns, aber man ist da gar nicht sensibilisiert. Was war dein persönlicher Antrieb, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also, vielleicht erzählst du auch noch 3 Worte zu deinem Background, also wo du herkommst. Du hast ja eine bewegte Stiftungskarriere, kann man so sagen. Und wie hat es dich zur Stiftung Lesen verschlagen, gezogen?
Also ich war in der Tat vorher bei Jugendforsch in Hamburg und habe die geleitet. Wir sagen immer so ein bisschen salopp, naja, bei Jugendforsch haben wir mit den 5 Top-Begabten% der Jugendlichen zu tun gehabt. Jetzt mit der Stiftung Lesen kümmern wir uns um alle anderen 95% der Gesellschaft. So ein bisschen stimmt das sicherlich auch, aber ich habe schon eigentlich immer so eine Bildungsaffinität gehabt. Und deswegen gab es jetzt mit der Stiftung Lesen also fast automatisch. Bevor ich Jugendforsch geleitet habe, habe ich für die Bill & Melinda Gates Stiftung in den USA gearbeitet. Ich habe da im Wesentlichen Entwicklungshilfe gemacht. Und davor war ich auch fast, ich glaube, 15 Jahre auch in der Entwicklungshilfe tätig. Also Verhaltensänderungen kenne ich im Grunde genommen auch und die Stiftungsarbeit auch schon seit ein paar Jahren.
Ja, das klingt so. Okay, und jetzt die Stiftung Lesen. Bist jetzt auch schon sieben Jahre dabei. Welchen Herausforderungen sieht sich jetzt die Leseförderung durch die Digitalisierung ausgesetzt?
Also ich glaube, wir haben verschiedene Herausforderungen. Die Digitalisierung ist vielleicht nur ein Teil davon. Jeder kennt die Bildungsstatistiken, also genannte IGLU-Studien zum Beispiel, oder kurz vor Weihnachten 2017 wurde ja nochmal die Ergebnisse der IGLU-Studie auch publik gemacht. Da geht es um die Kompetenzniveaus oder die Kompetenzanalysen von Grundschülern in Deutschland oder genauer gesagt in allen OECD-Ländern, aber auch vor allen Dingen in Deutschland. Und es ist relativ klar, dass ungefähr jeder fünfte 15-Jährige nicht richtig lesen und schreiben kann, aber das Problem manifestiert sich schon in der Grundschule. Und deswegen sagte ich auch vorhin, also das Thema des funktionalen Analphabetismus oder der mangelnden Lesekompetenz ist ein nachwachsendes Problem. Das heißt, anders als bei einer Impfung, früher in der Entwicklungshilfe ging es um Impfung gegen Malaria, Polio oder andere Krankheiten, du impfst einmal die Gesellschaft durch und dann gibt es sozusagen kein nachwachsendes Problem mehr. Im Bereich der Leseförderung fangen wir mit jedem Jahrgang wieder von vorne an und machen Leseförderprogramme. Ich glaube, wir machen die auch nicht ganz unerfolgreich. Viele denken immer bei mangelnder Lesekompetenz, naja, da müssen die Schulen was dran ändern. Aber wir können genau nachweisen, das Problem ist nicht die Schulen oder die Schulreformen, die ja gerne alle paar Jahre mal sozusagen mit neuen Ansätzen durch die Schulen und die Lehrerschaft und die Schüler getrieben werden. Sondern das Problem sind die ersten 6 Lebensjahre der Kinder. Das heißt, in den ersten 6 Lebensjahren entscheidet sich, ob Kinder in der Schule erfolgreich sein werden, gut lesen können, gut schreiben können, Empathie entwickeln, sprachliche Fähigkeiten entwickeln. Und es hängt im Wesentlichen damit zusammen, ob die Eltern ihren Kindern regelmäßig vorlesen. Also es gibt einen unmittelbaren Connect, einen Zusammenhang zwischen, ob ihr euren Kindern früher vorgelesen habt und wie gut die dann halt auch ein paar Jahre später in der Schule sein werden oder eben nicht. Aber Tatsache ist, in einem Drittel der Familien in Deutschland wird nicht regelmäßig vorgelesen. Und regelmäßig vorlesen bedeutet idealerweise 15 Minuten jedem Kind, jeden Tag.
Okay. Das heißt, die Eltern haben dann keinen Bock drauf? Oder? Ich meine, wir haben viel vorgelesen, weil wir selber auch viel Spaß daran hatten.
Ne? Aber, klar, ganz unterschiedlich. Ich meine, viele sind eben, ich sag mal, berufstätig und beide berufstätig und haben vielleicht auch mehrere Jobs und dementsprechend keine Zeit. Andere haben vielleicht selber nie gelernt zu lesen oder auch vorzulesen und fühlen sich dann vielleicht auch nicht berufen. Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationslagen. Ja. Aber wir haben auch gesagt, es kommt auch gar nicht darauf an, also im Hochdeutsch vorzulesen, sondern auch gerade in den Zeiten, wo wir ja zunehmend mehr Familien eben auch mit Migrationshintergrund haben, ob jetzt den Kindern auf Deutsch, Türkisch, Polnisch, Russisch und in irgendeiner anderen Sprache vorgelesen wird, ist egal. Es geht nicht um perfektes Deutsch, es geht nicht um die perfekte Formulierung der Sätze, sondern es geht um diese Zeit, die gemeinsame Zeit von Eltern und Kindern, und die idealerweise jeden Abend 15 Minuten aus einem Buch oder Geschichten zu erzählen, geht beides. Aber die Regelmäßigkeit macht's. Entschuldigung. Und was wir auch festgestellt haben ist, wir haben vor 2 Jahren Kinder gefragt bei einer Umfrage deutschlandweit. Wollt ihr, dass eure Eltern oder Angehörigen oder Omas oder Onkels regelmäßig euch vorlesen? Und das ging so ein bisschen aus wie damals die Ergebnisse zu den DDR-Staatsratswahlen. 96,8% der Kinder haben gesagt,
bitte
ja,
nicht.
Wir möchten, dass unbedingt jeden Abend vorgelesen wird. Und daraufhin haben wir so umgedreht und haben gesagt, warum lest ihr Eltern oder ihr Angehörigen, warum lest ihr nicht regelmäßig euren Kindern vor? Das heißt, wir könnten uns über viele Bildungsthematiken in Deutschland vielleicht langfristig gar keine Gedanken mehr machen müssen, wenn wir mit etwas extrem Trivialem anfangen, nämlich regelmäßig vorzulesen.
Und habt ihr auch gefragt, was die Gründe sind, warum das so nicht ist?
Klar, wie ich gerade schon sagte, also zeitliche Gründe spielen da eine Ursache, die Unsicherheit, so ich lese nicht gut genug. Also wir haben auch mit den Eltern gesprochen und da hat ein Vater, den wir gefragt haben, gesagt, ja, also Vorlesen ist extrem wichtig. Und weil das so wichtig ist, soll es seine Frau machen. Und das ist auch nochmal so ein Faszinosum, was wir eben, ja, dass wir auch noch genau sehen. Also in der Regel sind es dann doch eher die Mütter oder die Großmütter oder die Tanten oder so, die dann halt auch den Kindern vorlesen. Und das prägt aber wiederum das Leseverhalten der Jungs. Wir wissen ja immer, es gibt so einen Unterschied zwischen, wie gut schneiden Mädchen und Jungen im schulischen Unterricht ab. Da sind die Mädchen immer besser dabei als die Jungs. Es hat aber auch mit dem Lesen zu tun, denn den Jungs fehlen schlechterdings Rollenvorbilder. Also würden die Väter mehr ihren Jungen vor allen Dingen vorlesen, dann würde sozusagen sich eben auch das Lesen auch bei den Jungs vielleicht eher als cool oder als lässig oder auch als spannend und interessant auch darstellen.
Ist denn die Verfügbarkeit von Vorlesematerial ein Grund, warum das nicht gemacht
wird? Nee. Also es gibt keine guten Gründe, warum man nicht vorliest. Es gibt jedes Jahr zwischen 5.500 und 7.000 Neuerscheinungen am Kinder- und Jugendbuchmarkt in Deutschland. Es gibt wunderbare digitale Formate neben den normalen Büchern für alle Altersgruppen. Viele denken auch, die Kinder müssen erst mal laufen können oder was weiß ich, Wörter auch selber aussprechen können, bevor man ihnen vorliest. Und wir haben letztes Jahr bei unserer Vorlesestudie gezeigt, eigentlich kann man gar nicht früh genug anfangen. Also auch schon den 3 Monate alten Babys kann man anfangen, mit den ersten Büchern was vorzulesen. Das ist natürlich eine andere Art des Vorlesens. Das ist auch mal, diese Bücher in den Mund zu nehmen, die anzufühlen oder sich ein Bild anzugucken. Aber man kann schon sehr deutlich beobachten, auch die ganz Kleinen, die noch nicht mal richtig sitzen können eigentlich, die man einfach nur auf dem Arm hat, die haben Spaß daran und auch die Zeit der Beschäftigung mit den Kindern ist einfach extrem wertvoll.
Das ist eine perfekte Überleitung zu einem schönen Programm, was ihr macht, Lesestart. Das ist auch, da sind wir auch mit euch quasi in Kontakt gekommen. Vielleicht kannst du da noch mal einen Satz zu sagen.
Ja, wir haben schon seit, lange bevor ich kam, seit 10 Jahren vielleicht, gab es schon die Idee, wir wollen frühkindliche Impulse setzen. Also wir wollen die Eltern zum frühestmöglichen Zeitpunkt ansprechen und die ermahnen, regelmäßig ihren Kindern vorzulesen. Und hatten damals schon den ersten Kontakt zu den Kinderärzten. Und dann vor 7 Jahren ungefähr, als ich kam, gab es dann die Zuwendung vom Bundesbildungsministerium im 2-stelligen Millionenbereich, um allen Familien in Deutschland 3 Impulse zu setzen. Den ersten Impuls gibt es bei der U6-Untersuchung, dann wenn die Kinder 1 Jahr alt sind und wenn ganz viele, die meisten Eltern eigentlich mit ihren Kindern zum Kinderarzt gehen und dann zu gucken, so wächst das Kind, hat es genug Gewicht. So. Genau, und dann machen seit 7 Jahren machen alle mehr als 5.000 Kinderärzte in Deutschland mit und geben den Familien, die zur U6-Untersuchung kommen, das erste Lesestartset. Also eine Tasche mit einem kindgerechten Kinderbuch und Tipps, wie man vorliest und das Ganze auf Deutsch, Türkisch, Polnisch und Russisch. Und online sind nochmal 14 weitere Sprachen verfügbar. Und das fanden wir toll, weil die Autorität der Kinderärzte ist natürlich unbestritten. Die Eltern nehmen das gerne auf. Das war sozusagen der erste Impuls. Dann gibt es 3 Jahre später, gab es jetzt den zweiten Impuls in den Bibliotheken, wo dieselben Kinder das zweite Set bekommen, wenn die Kinder 3 Jahre alt sind. Und jetzt seit 2,5 Jahren gibt es das dritte Set bei der Einschulung. Jedes Kind in Deutschland bekommt bei der Einschulung ein Lesestartset, das dritte nämlich. Das heißt, diese Intervention, das ist wie beim Impfen. Ne? Die Grundimpfung gibt es beim Kinderarzt, da macht das Bild sogar einen Sinn. Und die Wiederauffrischungsimpfung gibt es ja entweder in der Bibliothek oder in der Schule. Und wir sind wirklich froh darüber, dass die Bundesregierung noch im letzten Jahr gesagt hat, wir werden das Projekt jetzt weitere 8 Jahre fortführen.
Sind denn die digitalen Medien, die es heute gibt, keine Ahnung, also iPad, Kindles und so was, sind die denn, sag ich mal, lesen deswegen Kinder weniger, weil es jetzt die digitalen Geräte gibt?
Das wird immer gerne angenommen, dieser vielbeschworene Paradigmenwechsel, so nach dem Motto, das E-Book oder die E-Reader sind der Tod des Buches. Das hat sich nicht bewahrheitet. Also im Gegenteil, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die also wenig leseaffinen Eltern, also die ihren Kindern nicht regelmäßig vorlesen, die ungefähr 30% der Gesellschaft, dass die natürlich alle ein Smartphone dabei haben und auch ein iPad und haben gesagt, es geht ja nicht darum, die Menschen nur da zum Buch zu bringen, sondern was wir tatsächlich erreichen wollen, ist, dass gelesen und vorgelesen wird. Und wenn jetzt jemand gerade mal keine Bücher dabei hat, so ist ja ganz viele Bücher dabei, sondern halt nur ein Smartphone, dann müssen wir einfach so clever sein und entsprechende Apps, eine Vorlese-App zum Beispiel, die wir auch in der Tat dann für das Programm Lesestart entwickelt haben, den anzubieten, wo man den Ton an- oder ausstellen kann. Also man kann die Geschichte quasi genauso lesen, als wenn man ein Bilderbuch vor sich hat. Oder man kann es auch den Kindern vorlesen lassen mit der anderen Stimme, die man sich dann halt aussucht. Und wir haben festgestellt, also die klassische Wartezeit, wo man keine Bücher dabei hat, also entweder beim Arzt oder beim Friseur oder im öffentlichen Nahverkehr, können ebenso auch zum Lesen und zum Vorlesen genutzt werden. Also insofern sehen wir die digitalen Formate als, aus Sicht der Leseförderung als eine wunderbare Ergänzung zu den Situationen, wo gerade keine Bücher vorhanden sind.
Was sind in dem Kontext die größten Herausforderungen, die ihr da habt? Kriegt ihr Gegenwind sozusagen von den klassischen Verlagen oder dass die sagen, weg mit dem digitalen Zeug?
Also interessanterweise, wir kriegen bei unserem Thema, wie man sich vorstellen kann, von gar keinem Gegenwind. Ja. Denn egal welche Partei oder welche Interessengruppe in Deutschland, alle sind natürlich stark dafür, dass sich die Lesekompetenz entwickelt und weiterentwickelt vor allen Dingen. Denn klar ist auch, wer nicht lesen kann, kann auch kein Internet nutzen. Wer nicht lesen kann, kann auch nicht rechnen. Wer nicht lesen kann, hat keine Bildungsaspirationen und wird hinterher auch keinen Job haben und dementsprechend Steuern zahlen. Ja. Also insofern ist Lesekompetenz im Grunde genommen die Basis jeglicher Bildung, egal in welcher Form. Und das sieht man ja auch so ein bisschen bei den Unterstützern und den Partnern der Stiftung Lesen. Wir haben alle großen Kinder- und Jugendbuchverlage, alle Medienhäuser dabei. Wir haben über 160 prominente Lesebotschafter aus allen Bereichen, die uns unterstützen, vom Fußball, Jogi Löw, Philipp Lahm. Ja. Er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, wahrscheinlich zum Vorlesen. Ja. Aber auch Nico Rosberg und viele, viele andere.
Ja, auch viel andere, wobei der fährt, glaube ich, wieder jetzt, ne? Formel E.
Also insofern, im Grunde genommen sind alle dafür. Ich glaube, was wir noch brauchen, noch stärker sind Zugänge. Wir haben ja jetzt schon seit 6 Jahren unter Zusammenarbeit mit McDonald's. Am Anfang wurden bei jedem Happy Meal 2-mal im Jahr auch Bücher zur Verfügung gestellt, die Kinder sich aussuchen.
Ja, ja. Aber wir waren ja immer froh, man muss ja dann im Urlaub immer mal anhalten, das gehört ja dazu. Und da gibt es wenigstens ein Buch.
Ja, also Entschuldigung.
Genau, ja, auch schön. Ja, wir wollten endlich mal ein Buch, deswegen haben wir da angehalten. Nein,
aber diese Aktion, also man kann darüber in der Tat lächeln.
Ja, ich finde es super, also das ist jetzt, ich finde es echt.
Aber wir hatten das natürlich vorher auch abgestimmt mit unserem Schirmherrn, dem Bundespräsidenten. Weil wir gesagt haben, wenn wir an die wenig leseaffinen und vielleicht eher weniger bildungsorientierten Familien und Eltern rankommen wollen, dann brauchen wir Zugänge. Und dann funktioniert McDonald's und das Happy Meal besser als vielleicht ein 4-Sterne Vegan-Restaurant am Prenzlauer Berg. Deswegen arbeiten wir auch mit Lidl und mit Aldi zusammen seit einiger Zeit. Denn da kommen sozusagen alle hin, vielleicht eher als zu Edeka und zum Rewe. Und deswegen machen wir auch schon seit vielen Jahren, dankenswerterweise auch mit Unterstützung von der RTL, eben auch entsprechende Fernsehspots mit Bülent Ceylan, mit Birgit Schrowange, mit Peter Klöppel, die halt zum Lesen und zum gemeinsamen Vorlesen aufrufen, weil wir genau wissen, da sitzt unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sitzt vielleicht weniger bei Arte oder bei anderen, ich sag mal, bildungsbeflissenderen Medienanstalten.
Ihr macht auch viel Forschung und sag ich mal, untersucht es auch, dass ihr versucht, das auch zu messen, richtig?
Klar, wir wollen ja wissen, was funktioniert. Und wir wollen ja nicht nur wissen, unsere Maßnahmen, unsere Programme, von denen wir relativ viele haben, wir sind, glaube ich, mit einer der größten Bildungsstiftungen in Deutschland, ob die gut funktionieren. Sondern wir wollen natürlich auch wissen, so, wo gibt es neue Zugangswege und Möglichkeiten, um eben Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu zu bringen. Und digitale Zugänge sind natürlich extrem attraktiv. Wir haben jetzt seit einiger Zeit, noch gar nicht so lange, gemeinsam mit der Deutschen Bahnstiftung ein großes Programm, das heißt Einfach vorlesen. Immer freitags mittags gibt es 3 verschiedene Vorlesegeschichten für 3 verschiedene Altersgruppen, für 3-Jährige, für 5-Jährige, für 7-Jährige. Kostenlos, die kann man sich downloaden. Es gibt einen Benachrichtigungsservice per WhatsApp oder per Messenger. Und was wir wollen ist, dass im Grunde genommen alle Menschen, alle Familien in Deutschland sich im Grunde genommen unter www.einfachvorlesen.de sich diesen Vorleseservice runterladen, freitags, mittags um 12 Uhr benachrichtigt werden und dann Vorlesestoff für ihre Kinder am Wochenende haben.
Cool. Wird das viel genutzt?
Das wird schon ziemlich gut genutzt. Wir sind gerade dabei, nochmal verstärkt auf die Tube zu drücken. Ja. Über die Bildungseinrichtungen, über die Elternverbände, über ganz viele verschiedene Anbieter bis hin zu den zu den Jobcentern. Also im Grunde genommen überall, wo Menschen vielleicht noch keinen Zugang zum Lesen haben oder sich Bücher auch nicht leisten können, dass im Grunde wir auch klar machen, es gibt das Material, es gibt es überall, es gibt frei verfügbar, es ist nicht zu man braucht es nicht zu bezahlen, ja. aber es gibt keinen Grund, den Kindern nicht vorzulesen. Und das versuchen wir auch mit dem bundesweiten Vorlesetag immer im November, dieses Jahr ist es der 16. November auch zu machen. Letztes Jahr hatten wir 173.000 Vorleseaktionen, also in 173.000 Kitas, Grundschulen, sozialen Einrichtungen haben Politiker, Prominente und ganz, ganz viele Ehrenamtliche, du auch, Kindern vorgelesen. Und das ist ein wichtiges Signal nach dem Motto, wenn es die Eltern schon nicht tun, was sie tun sollten, dann machen es manchmal andere. Aber es kann eben nur auch so das Signal des Wachrüttelns sein.
Aber da ganz kurz, da kann jeder teilnehmen und man kann einfach sagen, hey,
ich mache mit, ich habe hier eine Kita, ich kenne mich aus. Die kennen mich oder mein Kind geht da zur Kita oder zur Grundschule. Ich bin dabei und man kann sich anmelden auf www.vorlesetag.de.
Diese ganzen Sachen, die du jetzt erwähnst, das nur mal für alle für die Zuhörer und Zuschauer, das packen wir in die Shownotes. Da kann man sich die Links dann mal anklicken und mitmachen. Aber unterstützen ist ein gutes Stichwort. Wie kann man euch denn sonst noch helfen? Sei es jetzt von der Unternehmensseite, aber auch wenn man sagt, oh, das finde ich ein tolles Thema, würde ich gerne ehrenamtlich was machen. Was gibt es so noch für Möglichkeiten, die Stiftung zu unterstützen?
Unendlich viele. Also,
okay, ich gebe dir drei Top. Drei Optionen. Okay. Die drei also Top, alle anderen in den Shownotes.
Werdet ehrenamtliche Vorleser. Also jeder kann nicht nur am bundesweiten Vorlesetag einmal im Jahr, sondern eben auch in schöner Regelmäßigkeit, alle zwei Wochen, einmal im Monat, wann auch immer, in einem Kita, in einer Grundschule, in einer Sozialeinrichtung, wo auch immer, halt dann Kindern vorlesen. Es dauert vielleicht gerade mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeitaufwand. Die Vorlesetipps, Hinweise zu Buchempfehlungen gibt es bei uns auf der Website. Sucht euch tatsächlich halt eine Location aus, lest Kindern vor. Es ist toll für die Kinder und es ist toll vor allen Dingen auch für die Vorleser. Die laden wirklich so ihre emotionalen Batterien auf. Erste Option.
Schreibt ihr mit, ja.
Zweite Option ist für Unternehmen. Das hängt auch mit dem ersten zusammen. Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Corporate Volunteering, also Freiwilligenprojekte an. Nach dem Motto, ein oder zweimal im Jahr stellen wir unsere Mitarbeiter frei, um den Schulgarten zu pflanzen oder die Kita-Räume zu streichen oder irgendwas anderes zu machen. Warum nicht das Ganze mit Vorlesen zu machen? Und idealerweise auch ausgestattet mit einer Vorlesebox. Da sind 30 Bücher drin. Die gibt es bei uns bei der Stiftung Lesen, altersgerecht. Die kann man dann sozusagen zum Schluss dieser Vorleseaktion auch den Bildungseinrichtungen, den Kitas, den Schulen dalassen mit schönem Gruß nach dem Motto, wir statten euch mit Büchern aus. Kostet nicht viel, eine tolle Aktion. Und ansonsten suchen wir immer noch Mitstreiter. Also wir haben große Unternehmen aus allen verschiedenen Branchen. Und zunehmend mehr Unternehmen verstehen auch, ja, wir haben Fachkräftemangel, aber wir haben tatsächlich auch ungefähr 50.000 bis 70.000 Kinder und Jugendliche, die jedes Jahr die Schule verlassen ohne Schulabschluss. Und ich glaube, wenn wir allein schon in der Lage wären, jedem Kind in Deutschland dazu zu bringen, dass sie einen Schulabschluss bekommt und auch vor allen Dingen einen vernünftigen und einen guten, dann müssen wir tatsächlich mit Lesen anfangen. Insofern ist jeder eingeladen, auch sich bei uns anzuschließen, mitzumachen und gemeinsam mit uns zu überlegen, welche Zugänge gibt es, um das Thema Lesen, was ja wiederum auch nicht unwichtig ist für das Thema digitale oder IT-Kompetenz, das auch weiterzuentwickeln, um das gemeinsam mit uns halt zu tun.
Super. Und das heißt, also ich muss ein eigenes Projekt haben. Ich kann einfach sagen, ich habe Lust, mit was zu machen. Meldet sich einfach bei euch. Ihr habt
ja genug, und dann überlegen wir gemeinsam, was funktionieren könnte und was laufen könnte.
Ja. Eine Sache würde ich gerne noch kurz ansprechen. Das hast du mal erzählt. Diese Sache lesen Kinder eher quasi. Was ich meine? Vielleicht du kannst es schöner erzählen als ich.
Du meinst digital oder Print?
Genau. Das ist immer so die Geschichte. Ne?
Genau, also wir haben vor einigen Jahren eine Studie gemacht an hessischen weiterführenden Schulen, weil wir wissen wollten, worauf fahren die Kinder wirklich ab beim Lesen. Der Versuchsaufbau, der war relativ einfach. Also es gab einige Klassen, die bekamen 95 Bücher in einem Bücherregal in ihr Klassenzimmer gestellt, altersgerechte Bücher. Die anderen Klassentypen, die es gab, bekamen E-Reader und auf diesen E-Readern waren die identischen 95 Bücher drauf, aber eben nur Digitalformat. Und eben auch mit E-Readern, die keinen Internetzugang hatten. Also man konnte nicht irgendwas anderes damit machen, außer die Bücher zu lesen. Und dann gab es den dritten Typus der Schulklassen, die hatten beides. Die hatten sowohl die Bücher im Klassenzimmer stehen, als aber auch die E-Reader. Und die Kontrollgruppe, das sind immer die armen Schweine, die hatten natürlich nichts. Und wir haben im Grunde drei Sachen beobachten können. Also erstens, das Medienverhalten von Jungs und Mädchen ist leicht unterschiedlich. Bei aller politischen Korrektness muss man einfach sagen, Jungs greifen, wenn sie die Wahl haben, eher zum E-Reader, zum iPad, gucken sich sozusagen an, was man damit machen kann. Mädchen greifen eher zum Buch. Also es ist kein signifikanter Unterschied, aber man hat ihn schon beobachtet. Das Zweite ist, alle Kinder, Jungs wie Mädchen, greifen in den Regalen an den dicken Büchern vorbei. Weil dicke Rücken, dicke Bücher bedeuten eine Menge Arbeit, Aufwand und ist eine Qual. Das heißt, im Regal wurden die dicken Bücher kaum angerührt, nur die dünnen. Bei den E-Readern konnte man aber auf den ersten Blick, konnten die Kinder nicht sehen, ob das jetzt ein dickes Buch war oder ein dünnes. Und da wurden digital überproportional mehr die dicken Bücher gelesen und auch ausgelesen. Also nicht, oh Gott, das Ding hat 350 Seiten, sondern, ach, ist spannend und ich bleibe dann wirklich bis zum Schluss dabei. Wo wir gesehen haben, digitale Formate bieten einen Vorteil, nämlich sie schrecken nicht ab. Und was wir eben auch gesehen haben, Stichwort Medienkonvergenz. Es ist nicht so, dass die Kinder entweder nur das Buch oder das digitale Format lesen, sondern tagsüber greifen die von mir aus gerne auch mal zum digitalen Format, so wie wir auch. Wir gucken auch auf unser iPad Nachrichten oder News oder E-Mails oder was
auch immer. Ja, ich ganz.
Du eher weniger wahrscheinlich. Aber wenn es dann abends darum geht, auf dem Sofa zu sitzen oder im Bett zu liegen und die Kinder die Wahl hatten, ob sie das mit dem E-Reader machen oder mit einem Buch, nahmen sie eher das Buch. Das heißt, sie haben vielleicht tagsüber im E-Reader angefangen zu lesen und haben dann auf derselben Seite dann halt abends dann aber im Buch weitergelesen. Und deswegen haben wir gesehen, es gibt nicht diesen vielbeschworenen Wechsel, so entweder es ist das Buch oder es ist das Digitales. Blödsinn. Ich meine, wir alle lesen auch in ganz verschiedenen Medienformaten. Wir lesen morgens die Zeitung, abends ein Magazin, am Wochenende das Buch oder in den Ferien und zwischendurch sind wir digital unterwegs. Und die Kinder funktionieren genauso. Also die Frage ist, aus unserer Sicht der Leseförderung, wenn wir ihnen genügend verschiedene Möglichkeiten anbieten, dann findet jedes Kind den richtigen Zugang zum Lesen. Und es gibt nicht den goldenen Schlüssel, es gibt nicht den einzig gültigen Weg fürs Lesen, sondern jedes Kind entwickelt eine andere Vorliebe. Also wenn die Jungs, die gerne Fußball gucken, die entwickeln von mir das Leseinteresse, indem sie jede Woche den Kicker lesen wollen, weil sie wissen wollen, welche Transfers gerade stattgefunden haben, zu welchem Preis oder ob die Nationalmannschaft jetzt irgendwie so auch für die nächsten Runden so bestehen bleiben wie jetzt. Wenn die Mädchen, um jetzt mal so ein klassisches Vorurteilsbeispiel zu nehmen, Prinzessin Lilifee toll finden, weil sie gerade in dieser Ich-liebe-Pink-und-Glitzer-Phase sind, in der meine Töchter auch waren eine Zeit lang, dann ist das genauso legitim. Also es gibt nicht gut oder es gibt nicht schlecht. Es gibt keine, aus Sicht der Leseförderung, natürlich gibt es gute und schlechte Bücher, aber das ist nicht an uns zu entscheiden, sondern es ist eine Entscheidung der Kinder.
Ja. Also selbst das Donald Duck Heft ist eigentlich okay.
Ja, auch Graphic Novels oder Comics oder dein Asterix oder dein Donald Duck wird die Kinder nicht daran hindern, vielleicht hinterher trotzdem irgendwie Nobelpreis verdächtige Leistungen zu erbringen. Okay. Wenn die am Anfang Spaß dran haben, dann sollen sie damit anfangen. Es gibt nicht, also wir sollten aufhören mit normativen Bewertungen aus Erwachsenensicht, sondern wir sollten eher besser darauf hören, was die Kinder spannend und toll finden.
Das ist doch schön. Letzte Frage. Was ist dein Lieblingsbuch?
Auch wenn ich mal wieder zum Lesen käme. ich finde, ich lese ein paar Sachen parallel. Ich glaube, jeder von uns irgendwie hat ja so ein paar Sachen auf dem Nachttisch liegen. Und Robert Seethaler. Also es gibt ja im Moment wirklich sehr, sehr gute österreichische Schriftsteller. Ein ganz junger Typ, den Trafikanten kennt man ja, ein tolles Buch und den lese ich gerade. Und ansonsten haben wir mit relativ vielen Büchern Kontakt und ich lasse mich da immer mal inspirieren. Und es gibt einfach tolle Kinderbücher auch, die wirklich sehr, sehr originell sind, total lustig. Und die neuesten Tipps zu Kinderbüchern und Empfehlungen gibt es immer bei uns auf der Webseite.
Super. Vielen Dank. Die Zeit ist schon soweit um, dass wir zur Fragerunde kommen. Ich gucke jetzt mal in die Runde. Gibt es Fragen?
Ich habe tatsächlich eine Frage.
Ja, warte mal, du kannst kurz das Mikro.
Ach so.
Ja, sonst... Aber bis hierhin ist ja, ich hoffe, man versteht, weil es ist sehr windig eigentlich.
Ich habe tatsächlich eine Frage und zwar, also wir sprechen jetzt natürlich über Bücher und Leseverständnis und Leseförderung, aber was ist denn mit dem Thema Hörbücher? Das ist ja auch momentan irgendwie mit Audible und anderen Anbietern relativ groß geworden.
Hörbücher sind echt klasse. Die haben natürlich was mit Hören zu tun und weniger mit Lesen. Aber auch da gilt, wenn, was weiß ich, ihr zum Beispiel in Urlaub fahrt mit Kindern, die ganze Familie hört ein Hörbuch. Hörbücher können total viel Spaß machen, zu sagen, ach Mensch, von dem Autor oder von dem Sprecher oder von dem Verlag oder von dem Genre würde ich gerne noch mal mehr hören oder lesen. Die sind perfekt. Also auch da gilt Medienkonvergenz. Wir haben eine Kooperation mit Audible. Es gibt wirklich tolle Hörbücher. Aber auch da ist es so, wie bei jedem anderen sozusagen medialen Stoff auch. Ich habe auch schon Hörbücher gehabt, wo ich dachte, das ist ein tolles Thema. Aber der Sprecher hat mir nicht gefallen, weil mir seine Stimme nicht zugesagt hat. Also da muss man einfach auch Dinge mal ausprobieren und auch den Kindern anbieten. So nach dem Motto, wenn du keinen Zugang zum Lesen bislang gefunden hast, hier ist ein tolles Hörbuch. Gregs Tagebücher sind natürlich sozusagen immer der Renner bei den 8- bis 12-jährigen Jungs und Mädchen. Man muss es einfach ausprobieren. Aber Hörbücher sind ein tolles Mittel.
Also, unsere Erfahrung ist eigentlich, dass wenn die gut vorgelesen sind, oftmals kauft man das Buch ja dann trotzdem und liest es danach. Und hat aber dann, finde ich, also wenn das toll vorgelesen ist, auch so ein bisschen so die Stimme dann so im Ohr. Oder selbst ich noch, ich höre gerne, wenn ich fahre viel Auto, dann höre ich da gerne die Hörbücher und meistens kaufe ich das Buch, um einfach nochmal nachzulesen, nochmal Sachen anzustreichen. Das kann ich im Hörbuch nicht. Ja. Ich finde es auch nicht, dass sich das nicht kannibalisiert.
Ja. Nein, überhaupt nicht.
Ja. Sonst noch Fragen?
Ja, mich hätte noch interessiert, also es ist ja klar, dass das Problem fängt ganz unten an, deswegen werden die Kinder gefördert, aber gibt es auch Programme für Erwachsene, die jetzt eben in diesem funktionalen Analphabetismus leben und das vielleicht auch aus Scham ja oft gar nicht irgendwie groß kundtun und sich durchwurschteln?
Das sind genau die richtigen Stichwörter. Also durchwurschteln, Schamgefühl sicherlich. Also von den 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten Erwachsenen landen gerade mal 50.000 bei den Alphabetisierungskursen, die von den Volkshochschulen angeboten werden. Das ist eine homöopathische Dosis. Und es ist deswegen so, weil viele sagen, ich will mich nicht outen, dass ich nicht richtig lesen und schreiben kann. Viele kompensieren auch. Also man merkt das auch auf Anhieb gar nicht, ob jemand vielleicht nicht richtig lesen und schreiben kann. Also auf dem Amt sagt er dann, wenn er irgendwas ausfüllen muss, Mensch, ich habe meine Lesebrille vergessen oder ich nehme die Dokumente mit und lasse die dann zu Hause vielleicht von dem Nachbarn oder von dem Freund oder von den eigenen Kindern irgendwie ausfüllen. Menschen, die ins Restaurant gehen und vielleicht nicht richtig lesen und schreiben können, also auch keine Speisekarte lesen können, sagen dann eher, ach Mensch, das, was da hinten auf dem Teller ist oder so, das sieht auch toll aus, das hätte ich auch gerne. Also wenn man mal darauf achtet, merkt man es. Aber wir haben auch gesagt, Erwachsene in Schulungskurse zu kriegen, funktioniert nicht. Und ich glaube, auch da ist das Digitale möglicherweise eine Lösung. Nämlich zu sagen, wenn wir eine App hätten und entwickeln könnten, die auch solche Gamification-Elemente hat, also die nicht edukativ daherkommt mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eher locker, lässig, Entertainment daherkommt, informativ vielleicht da ist, aber wo dann trotzdem halt auch dann die Erwachsenen quasi beiläufig lesen lernen, dann ist das gerade in den Zeiten von Smartphones, die jeder von uns mindestens einmal besitzt, manche ja sogar noch mehr, dass man das tatsächlich viel, viel besser nutzen könnte. Und da haben wir schon mit einigen gesprochen, aber auch noch niemanden gefunden, der mit uns gemeinsam halt so eine entsprechende App entwickeln würde. Aber ich glaube, der Markt wäre da, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weltweit. Denn es ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Deutschland sehen, sondern es gibt es ja in den anderen europäischen und auch nicht außereuropäischen Ländern ja genauso.
Vielleicht müssen wir uns dann nochmal unterhalten.
Gerne.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Glaube nicht. Super. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch, sowohl als, wir hatten ja verschiedene Rollen, sowohl als Eltern, als Vater, aber auch als Unternehmer, ist das natürlich ein Thema, was einen, ja, um was man sich, glaube ich, kümmern muss. Ne? Weil ich weiß nicht, wie reversibel sowas dann nachher ist, aber da muss man einfach gucken, dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt, glaube ich. Ne? Und dort dann auch die Weichen für die Zukunft stellt.
Ja. Und vorbeugen ist besser als heilen.
Ja, wenn es überhaupt noch heilbar
irgendwie ist. Deswegen ist Vorlesen besser als alphabetisieren.
Genau, schönes Schlusswort. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die tollen Insights. Hier in unserem schönen, mal gucken, unter unserem schönen Baum hier, bei tollstem Wetter. Und ja, das war unsere Folge zum Thema Leseförderung und Digitalisierung vom digitalen Sofa mit analogen Büchern und analogen Menschen drauf. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schickt uns doch eine E-Mail mit den Sachen, die wir vielleicht besser machen können. Vielleicht müssen wir jetzt immer draußen drehen. Ich hätte Spaß dran. Und ja, hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Entweder als Audio-Podcast oder bei YouTube in unserem Kanal.